Das ist eine Freude, wenn man solch eine Gewissheit haben darf. Ich hoffe, diese Gewissheit darf jeder im Herzen tragen. Nichts und niemand kann uns scheiden von dem Herrn, wenn wir sein Eigentum sind. Wir fahren ja gerade durch in der Offenbarung mit einer Predigtserie. Wir wollen uns mal ein Stück weit orientieren, was sagt die Offenbarung. Und auch in Ostern habe ich gedacht, sollten wir die Offenbarung nicht ausklammern, und wir möchten heute fortfahren mit Offenbarung Kapitel 13. Denn wir feiern nicht einfach Auferstehungsfest und da passen manche Bibelstellen nicht rein, sondern wir fahren durch auch an dem Auferstehungsfest, sogar mit Offenbarung 13. Ein ganz gewaltiges, finsteres Kapitel begegnet uns hier, das ich zuerst mit uns gemeinsam lesen möchte, diese 18 Verse, Offenbarung Kapitel 13. Hier berichtet uns Johannes in seiner Schau in der Offenbarung: Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern 10 Kronen, und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war einem Panther gleich, und seine Füße waren wie die eines Bären, und sein Rachen wie ein Löwenrachen, und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tiere nach. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tiere die Macht gegeben, und beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tiere gleich? Und wer vermag mit ihm zu streiten? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Dinge und Lästerungen redete. Und es wurde ihm Macht gegeben, Krieg zu führen, 42 Monate lang. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Zelt und die im Himmel wohnen. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über alle Geschlechter und Völker und Zungen und Nationen. Und alle Bewohner der Erde werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben sind im Lebensbuche des Lammes, das geschlachtet ist vor Grundlegung der Welt an. Hat jemand ein Ohr, der höre? Wer in Gefangenschaft führt, geht in die Gefangenschaft. Wer mit dem Schwerte tötet, soll durch Schwerte getötet werden. Hier ist die Standhaftigkeit und der Glaube der Heiligen. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte 2 Hörner, gleich einem Lamm, und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres vor seinen Augen aus und macht, dass die Erde und deren Bewohner das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, so dass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die Bewohner der Erde durch die Zeichen, die von dem Tiere zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt den Bewohnern der Erde, dass sie ein Bild machen sollten, dem Tier, welches die Wunde vom Schwert hat und am Leben geblieben ist. Und es wurde ihm verliehen, dem Bilde des Tieres einen Geist zu geben, so dass das Bild des Tieres auch redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird, auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist 666 oder 666. Das Thema der heutigen Predigt heißt Original oder Fälschung. Original oder Fälschung. Und meine liebe Freunde und Geschwister, Wir wissen,
bei Gott selbst, da gibt es keine Fälschungen.
Bei Gott gibt es keine Fälschungen. Unser Herr, unser Gott, er ist der Ewige, derselbe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wer ist Gott? Ich bin, der ich bin, sagt er von sich selber. Ja, er ist das Licht, er ist die Liebe in Person. Und er besteht in völliger Reinheit, in Wahrheit und Klarheit. Und was er tut und was er sagt, das ist unumstößlich, das wissen wir. Und gerade heute, da gilt ja unsere Freude und unser Augenmerk und unsere Herzensausrichtung, insbesondere der Auferstehung hin. Und mit dieser darin verbundenen Macht des lebendigen Gottes. Wir haben es vorhin gelesen, es ist kein direkter Paralleltext, Matthäus 28, was wir vorhin gelesen haben, aber wir haben einen kleinen Einblick bekommen. Am Tag der Auferstehung, da wurde die Erde erschüttert. Ein großes Erdbeben geschah in Jerusalem und an dem Ort, welcher da draußen Schädelstätte oder Golgatha genannt wird. Warum? Weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabgestiegen ist und den Stein vom Grab weggewälzt hat. Matthäus berichtet uns, seine Gestalt war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. In Matthäus 28 lesen wir das in Versen 2 bis 4. Und jetzt möchte ich uns hineinnehmen. Wir stehen mit den Frauen am Grab frühmorgens, die sich aufgemacht hatten, um den Leichnam einzubalsamieren. Und die Frauen, die kommen hin und was sehen sie? Der Stein ist weggewälzt. Was ist da los? Das Grab ist offen. Sie stehen vor einem geöffneten und sie sehen auch bald vor einem leeren Grab. Sie hatten Jesus im Grab gesucht. Hierbei geht auch gleichzeitig die Frage an uns, an dich und an mich. Wo suchen wir Jesus? Wo suchst du Jesus? Suchen wir auch den Herrn Jesus dort, wo ihn die Frauen gesucht hatten? Bist du auch einer, der Jesus im Grab sucht? Bist du auch einer, der Jesus bei den Toten vermutet? Oder bist du auch einer, der um Jesus trauert? Ach ja, schön, dass ich mal von ihm gehört habe. Gute Erinnerungen an ihn pflegt. Etwa so wie die Emmaus-Jünger, die dann unterwegs waren. Wir hatten gedacht, er würde Israel erlösen. Und nun ist er doch auch gestorben wie die anderen. Vielleicht bist du auch zur Einbalsamierung ans Grab gekommen, um Jesus einzubetten und dann Ruhe in Frieden. Wo suchst du Jesus, den Sohn Gottes? Oder besser gefragt, was machst du mit diesem Jesus? Was machst du mit Jesus Christus? Nun, wir werfen kurz einen Blick nochmal in Matthäus 28, in die Verse 5 und folgende. Der Engel, durch den dieses Erdbeben entstanden ist, der ist dort am Grab. Und er sagt zu den Frauen, fürchtet ihr euch nicht. Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Und er sagt, er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Wie er gesagt hat, kommet her und seht den Ort, wo er gelegen hat. Ja, schaut rein. Und gehet eilends hin und saget seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends hinweg von dem Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu, umfassten seine Füße und huldigten ihm. Meine Freunde und Geschwister, das ist die Auferstehung. Das ist die Macht der Auferstehung. Jesus ist nicht im Grab zu finden. Das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Gottes Macht der Auferstehung. Und wir müssen uns das immer vor Augen halten.
Wenn Gottes Macht am Wirken ist, dann kann sie niemand aufhalten. Da können wir uns mit Händen und Füßen dagegen sträuben. Gott, wenn er am Wirken ist, dann kann ihn niemand aufhalten. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Jesus lebt, er ist auferstanden. Und merken wir uns, Jesus hat dem Tod, dem Teufel und der Sünde die Macht genommen. Na, vielleicht denken wir, es ist uns schon längst bewusst, aber haben wir das auch schon verinnerlicht? Jesus hat dem Tod, dem Teufel und der Sünde die Macht genommen. Gut, die Sünde ist heute noch gegenwärtig, die ist nicht ganz weg, aber er hat ihr die Macht genommen, wir müssen auch nicht mehr sündigen. In Ewigkeit wird auch die Gegenwart der Sünde weg sein. Welch eine Freude. Aber durch die Auferstehung ist der Sieg am Kreuz allemal vollendet. Jesus lebt. Und hoffentlich können wir es alle erfassen und begreifen, was sogar Hiob schon in einem der ältesten Bücher, in Buch Hiob, gesagt hat. Hiob 19,25. Wir haben es am Frühstück draußen gehabt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er wird zuletzt über dem Staube stehen. Wir haben ja solch einen schönen Vers am Frühstück mitbekommen. Wir haben extra mal mitgenommen. Ach, den kann man sich doch so immer ins Herz reinlassen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Liebe Geschwister, nehmt das wunderbare Ding mit, sage ich mal. Nehmt es mit nach Hause. Zieht es vielleicht nicht mal irgendwann aus der Schublade raus. Häng's an die Wand. Oder häng's an deinen Hauseingang. Da, wo du jeden Tag vorbeigehst. Oder häng's ins Schlafzimmer. Und schau immer wieder drauf. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob sagt weiter und er wird zuletzt über dem Staube stehen. Wir müssen täglich von dieser Wahrheit erfasst werden. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er wird zuletzt über dem Staube stehen. Vielleicht können wir diesen Vers mal ganz gemeinsam aufrufen, aufsagen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er wird zuletzt über dem Staube stehen. Jawohl, gut. Das nehmen wir so mit nach Hause. Täglich wollen wir uns mit dieser Wahrheit identifizieren. Darin leben. Genauso leben wie dieses Gekreuzigtsein mit dem Herrn. Genauso wollen wir auch mit ihm in seiner Kraft der Auferstehung leben und wandeln. Karfreitag hatten wir es uns ja vor Augen gehalten, was es bedeutet, mit ihm mitgekreuzigt zu sein. Nicht nur, dass er am Kreuz gestorben ist, sondern wir sind mit in diesen Tod hineingegangen. Mitgekreuzigt. Und vielleicht darf ich dich mal heute an dieser Stelle fragen, halten deine Nägel noch? Wir müssen eigentlich jeden Tag Angst darum haben, dass wir nicht vom Kreuz herabsteigen. Halten deine Nägel noch? Ich hatte mal von einem Bruder gehört, der jeden Tag dafür gebetet hat, Herr, halte die Nägel fest. Es geht so schnell, dass wir vom Kreuz absteigen. Dass unsere Gesinnung und unser Trachten inmitten dieser Welt auf ganz andere Dinge ausgerichtet ist, als auf unseren Herrn Jesus und auf seine Macht. Als auf unseren Herrn und das mitgekreuzigt und mit auferstanden sein. Das ist Christsein. Mitgekreuzigt und mit auferstanden sein. Das ist nicht nur ein traditionelles Gedenken an einem Ostersonntag, dass Jesus auferstanden ist. Das wäre uns zu billig. Jeden Tag. Mitgekreuzigt und mit auferstanden. Wir werden ja auf der anderen Seite mit so vielen Nachrichten konfrontiert. Sei es im Familienkreis, sei es in unseren Orten, wo wir wohnen, sei es in unserem Land oder Deutschland, Europa oder weltweit, was uns da alles einholt, auch an negativen Nachrichten, Krankheiten, Unfälle, Katastrophen, Mord und Totschlag oder bis nach Japan hin diese furchtbare Atomkatastrophe, vieles, vieles Schlimme. Andererseits zeigt uns die Welt alles, was sie zu bieten hat. Unzählige Vergnügungen, unzählige Verführungen. Die Welt, die hat uns immer ein Programm zu bieten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr wieder am Dienstag draußen seid, im Alltag.
morgen vielleicht noch einen schönen Feiertag. Und wir fragen uns, was bleibt dann wirklich von dieser Freude? Was bleibt von dieser Freude der Auferstehung?
Ja, wir haben einen schönen Gottesdienst erlebt. Wir haben halt auch wieder Frühstück gemacht und waren so beieinander.
Aber was nimmst du mit davon? Etwa nur traditionelles Ereignis, auf das wir zurückblicken? Oder nur ein frohes Getue und Schwärmerei? Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, ja toll. Und was bringt es dir nächste Woche? Hoffentlich etwas mehr als nur ein traditionelles Gedenken.
Denn Schwärmerei und Tradition wird uns nicht weiterbringen.
Sondern diese Freude und Kraft wird nur in dir und in mir bleiben. Und es wird uns nur durchtragen, wenn wir täglich in der Verbundenheit mit unserem Herrn und Heiland, mit unserem auferstandenen Herrn Jesus leben. Wenn wir mit ihm wandeln und in seinem Wort bleiben. Wenn wir uns in Demut vor ihm beugen. Denn auch unser auferstandener Herr, der weiß es. Der weiß es ganz genau, dass das Leben in dieser Welt ganz bestimmt kein Spaziergang ist. Das Leben in dieser Welt ist kein Spaziergang auf Wolke Nummer 7. Wir würden uns das oft wünschen, aber ist leider nicht so. Nein. Der Herr Jesus sagte an anderer Stelle auch zu dir und zu mir, in der Welt, da habt ihr nur Freude. Nein, in der Welt, da habt ihr Trübsal. Aber, sagt er, seid getrost. Ich, sagte Herr Jesus, habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Trübsal. Aber das ist unser Trost, dass er die Welt überwunden hat. Lob und Dank. Das ist unser Trost, an dem wir uns auch nach diesen Feiertagen festhalten dürfen. An dem wir uns fest anklammern dürfen. Jesus hat die Welt überwunden. An ihm und an seiner Überwinderkraft, an seiner Macht der Auferstehung, da halten wir uns fest. Mit unserer Kraft ist nichts getan. Denn eines ist sicher, liebe Geschwister, in Zukunft wird die Zeit für die Kinder Gottes nicht leichter werden. Ich möchte euch keine Angst machen, aber wir wissen, wohin die Welt zusteuert. Der Gegenspieler Gottes, der entfaltet ja mehr und mehr den Abfall in dieser Welt. Er entfaltet doch immer mehr seine Bosheit in dieser Welt. Er entfaltet seinen völligen Wahn gegen Gott und treibt sein Unheil in dieser Welt bis zum völligen Ausmaß. Und jetzt kommen wir so langsam auf den Text in Offenbarung zu sprechen. In unserer letzten Predigt in Offenbarung Kapitel 12 hatten wir uns es vor Augen gehalten, dass der Teufel und seine Engel endgültig auf die Erde geworfen wurden. Ja, der Himmel, der hat sich gefreut. Im Himmel war echt Freude, wo der Teufel auf die Erde geworfen worden ist. Doch für die Erde hieß es in Offenbarung 12, Vers 12, wehe der Erde und dem Meere, denn der Teufel ist zu euch hinabgestiegen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Ja, wehe den Menschen, welche zu der Zeit auf Erden wohnen. Wir wissen heute schon, was der Teufel alles treibt. Der erste Punkt war Gottes Macht und Auferstehung. Der zweite Punkt ist Satans Macht der Bosheit und Lüge. Satans Macht der Bosheit und Lüge. Und wenn wir nun hier in Offenbarung Kapitel 13 hineinschauen, dann erkennen wir, wie sich hier die ganze Macht des Bösen unbeschreiblich entfaltet. Vor allem aber, wie die Verführung in einer totalen Weise überhand nehmen wird, aber auch das Töten der Gläubigen. Und nicht umsonst lautet heute unser Thema Original oder Fälschung. Wer ist Gott, fragen sich hier die Menschen. Ja, der Teufel, der darf nochmal so richtig auftrumpfen in den letzten 3,5 Jahren der Trübsalzeit, wo wir uns da befinden. Und dazu wird er auch nochmal alle seine Register ziehen, die er zur Verfügung hat. Und er wollte sich doch schon immer über Gott erheben und selber Gott spielen. Und da wird er nochmal sich richtig entfalten können in dieser Weise.
Hat er nicht auch als der Fürst dieser Welt ständig seine Register der Macht und Bosheit auch gezogen, als der Sohn Gottes auf Erden war? Als der Sohn Gottes in Fleisch und Blut, ähnlich wie wir Menschen, auf der Erde wandelte? Oh ja, der Teufel wollte den Herrn Jesus auf alle Arten entweder vernichten, verfolgen oder verführen, unter seine Herrschaft bringen. Wenn nicht durch Verführung, dann durch Versuchung oder Verführung. Und liebe Freunde und Geschwister, erst wenn wir die Macht und die List des Teufels in seiner vollen Größe und in seinem vollen Ausmaß erkannt haben, dann können wir es auch immer mehr verstehen und einordnen, was es bedeutet, dass unser geliebter Herr ins Kreuz gegangen ist, dass er uns erlöst hat, dass er auferstanden ist. Und wir möchten uns dessen immer wieder bewusst sein. Er war nie ungehorsam. Sein Gehorsam, der ging bis zum Tod, bis zum bitteren Tod am Kreuz. Und was geschah, als er ausrief, es ist vollbracht? Da zerriss der Vorhang im Tempel mitten in zwei und die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Und was geschah noch? Der Teufel, er hatte nun endgültig verloren. Seine Macht wurde am Kreuz endgültig gebrochen und besiegt. Dort am Kreuz, das ist der Triumph Gottes, hat der Herr Jesus der Schlange den Kopf zertreten. Oh ja, liebe Geschwister, das wollen wir auch in dieser Stelle ganz klar hervorheben. Obwohl der Teufel sicherlich noch viel Furchtbares tun wird in dieser Welt und auch anrichten kann, obwohl er sehr, sehr viel Intelligenz hat, er ist unwahrscheinlich listig und seine ganze Bosheit und seine ganzen Verführungskünste in dieser Welt entfaltet, so proklamieren wir doch als Kinder Gottes den Sieg Jesu am Kreuz und seine Auferstehung. Lasst euch nicht unterkriegen vom Teufel, wir halten uns nah zu Jesus. Lasst dich nicht entmutigen von dem Bösen, von dem arglistigen Feind. Jesus ist größer. Ja, liebe Freunde, was muss es denn dem Teufel für ein Ärgernis sein? Ich habe ein bisschen Gedanken gemacht. Wenn wir den Sieg Jesu und die Auferstehung am Kreuz proklamieren, den Sieg Jesu am Kreuz und die Auferstehung proklamieren. Denn die Macht des Teufels hat ja darin ihr Ende gefunden. Denn als der Teufel schon durch den Sieg Jesu am Kreuz besiegt wurde, als der Teufel schon durch den Tod Jesu am Kreuz besiegt wurde, da sollte es ja nun nicht publik werden, dass er auch auferstanden ist. Oh, das war dem Teufel ein Stachel im Auge, oder ein Dorn im Auge. Sein Werk war es, wenn das jetzt schon geschehen ist, wenn ich schon besiegt bin, da muss man es verheimlichen, das darf niemand erfahren. Von Anfang an eine Lüge daraus machen. Die Menschen bis heute, bis zum heutigen Tag an der Nase herumführen. Das ist der Lügner von Anfang an, der Teufel. Matthäus 28 haben wir es gelesen. Damals, als etliche von der Wache kamen und berichteten, was im Grabe geschehen war, da gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen, saget, dass seine Jünger nicht des Nachts gekommen und ihn gestohlen haben. Entschuldigung, Matthäus 28, Vers 13. Das waren die Obersten und Schriftgelehrten, die hier zu den Kriegsknechten sprachen. Saget, seine Jünger sind des Nachts gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn solches vor den Landpfleger kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass ihr außer Sorge sein könnt. Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie belehrt worden waren. Und so wurde diese Rede unter den Juden verbreitet bis auf den heutigen Tag. Aber nicht nur unter den Juden, es ging auch an die Heiden weiter. Bis in unsere heutigen Tage ist es so geblieben. Jesus darf nicht auferstanden sein. Die Lüge des Teufels verbreitet sich fortwährend, auch unter den Völkern in allen möglichen Variationen.
Doch, liebe Geschwister, wenn auch der Teufel noch so viel Schaden anrichtet, müssen wir uns darüber bewusst sein. Der Teufel wird nie mehr tun können, als es Gott zulässt. Und wir rufen mit dem Apostel Paulus aus: Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Paulus stellt diese Frage, 1. Korinther 15, 55. Das ist eine Siegesgewissheit. Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und auch Johannes bestätigt es: Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und Jesus ist gekommen, um alle diejenigen zu befreien, welche durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten worden sind. Denn genau das ist es, was der Teufel möchte: Menschen in Knechtschaft halten. Er möchte die Menschen unter seiner Herrschaft behalten. Der Teufel möchte die Menschen fortwährend in ihrer Sünde versklaven. Der Teufel möchte die Seelen immer für sich in Anspruch nehmen. Und deshalb ist es auch solch ein Kampf. Es ist solch ein Machtzerreißnis, bis mal endlich ein Mensch zum Glauben kommt. Bis er wirklich zum Licht hindurchdringt und bis er von der Macht der Finsternis zu unserem Herrn und Gott hinüberdringt. Satan möchte nämlich die Seelen immer krampfhaft festhalten. Er möchte sie nicht loslassen. Er möchte die Herrschaft für sich beanspruchen. Er möchte regieren. Er möchte verehrt und angebetet werden. Ja, er möchte Gott sein. Wie Gott. Und genau diese Dinge, die finden wir exakt in Kapitel 13 in der Offenbarung. Satan, der schafft es hier in einer Weise, die ganze Menschheit hereinzulegen, wie es noch nie da gewesen ist. Wir fragen uns, wie wird er es denn schaffen? Hauptsächlich über den Weg der Fälschung. Über den Weg der Fälschung Gottes. Über den Weg der Nachäffung des lebendigen Gottes. Und was ist dazu ihm sehr, sehr dienlich? Es ist das religiöse Verhalten der Menschen. Religion. Alles wird sehr, sehr fromm und überzeugend aussehen, was der Teufel tut. So, dass er sich durch den Antichristen sogar selbst in den Tempel Gottes setzen wird und sich anbeten lassen wird. Das wird eine Genugtuung für ihn sein. Und das im Tempel zu Jerusalem. Doch nicht nur in Jerusalem, sondern wo noch? Weltweit. Weltweit. Und was wird hierfür das ideale Medium sein? Wir wissen es. Die tolle Technik, die wir haben. Das Bild, das wir immer mehr haben. Wo man den Fernseher hatte, da dachte man, ja, das ist schon was Großartiges. Viele Gläubige haben damals schon gedacht, den lassen wir gar nicht ins Wohnzimmer rein, den Fernseher. Da holen wir nämlich die ganze Welt mit rein. Heute kann man nicht nur die Welt reinholen, sondern man kann sogar in die ganze Welt rausgehen. Das Internet hat es möglich gemacht. Und was noch? Man kann schon kontrolliert werden über das Internet. Nun, wir wissen nicht ganz genau, was noch alles erfunden wird. Das heißt auch hier, dass diesem anderen Tier sogar die Möglichkeit gegeben wird, dem Bild Leben zu schenken, einen Geist, um zu sprechen. Obwohl natürlich das Bild, auch wenn wir in die Medien reinschauen, es kann eigentlich heute schon sprechen. Wie das genau sein wird, möchte ich mich nicht genau festlegen. Das möchten wir Gott überlassen. Aber wir wissen, wie nah, oder wenn wir die Entwicklung sehen, wie nah wir da schon dran sind. Der Mensch wird zum totalen Sklaven seiner eigenen Technik. Er wird zum totalen Sklaven des Bildes. Der Antichrist wird sich über das Bild anbeten lassen. Und überlegen wir uns auf der anderen Seite, was der Herr Jesus tut. Er möchte Freiwillige, die ihm dienen. Er zwingt niemanden. Er braucht auch kein Bild über die ganze Welt ergehen lassen. Er braucht auch keine totale Kontrolle. Nein.
Jesus möchte dich und mich in aller Freiwilligkeit. Er hat sogar am Kreuz sein Leben für dich gelassen und sagt, kommt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Bei mir könnt ihr abladen. Aber der Antichrist, es wird nur einer sein, der ständig nur fordert. Der Antichrist lässt nicht sein Leben für seine Freunde, sondern er beraubt die anderen um ihr Leben. Wie bitter ist es, dem Teufel dienen zu müssen, einem grausamen und herzlosen Gewaltherrscher, der nur die Menschen versklavt, damit sie in die ewige Verdammnis kommen. Ich kann heute nicht auf alle Einzelheiten hier eingehen, Kapitel 13. Das soll nur mal ein grober Überblick sein. Ich hoffe, wir können uns in der nächsten Predigt noch eingehender damit beschäftigen. Doch ich möchte mal ein Stück weit eingehen als Punkt 3, die Fälschung Gottes. Manchmal wäre es ja nicht ganz so schlimm, wenn man den Teufel sofort durchschauen würde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal, da erkennen wir sofort, wenn der Teufel irgendwie an uns herantritt und wenn er seine Trickkiste entfaltet, wenn er mit seiner List an uns herantritt. Manches, das kennen wir schon, da hat er keine Chance mehr, wenn wir wachsam sind. Aber bei manchen Dingen, da fallen wir allglatt drauf rein. Da wendet er wieder neue Tricks an. Und wir sagen hinterher, wie konnte ich nur so dumm sein? Wie konnte ich nur darauf hören? Oder wie konnte ich nur darauf eingehen? In Offenbarung 13, da fallen die Menschen scharenweise auf ihn herein. Wir befinden uns hier, wie gesagt, in der zweiten Hälfte der Trübsalzeit. Es ist auch die große Drangsal Jakobs genannt. Und was tut da der Teufel? Er schafft es wirklich in einer Perfektion, Gott nachzuäffen. Wir wissen, dass unser Gott ein dreieiniger Gott ist, dass er in der Dreieinigkeit besteht. Und wir halten fest, er ist ein Gott, der sich in drei Personen zeigt. Ein Gott und doch drei Personen. Es sind drei Personen und doch ein Gott auf der anderen Seite. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und was tut der Teufel? Er versucht sich tatsächlich in derselben Weise darzustellen. Wie der dreieinige Gott. Wir sind sehr darüber erstaunt. Hier in Offenbarung 13, Vers 1 finden wir das Tier, das aus dem Meer aufsteigt. Wenn wir uns mit der Schrift beschäftigen, dann erkennen wir, dass dies der Antichrist ist. Dieses Tier, das hier aus der Erde aufsteigt. In Vers 2, da finden wir den Drachen. Das ist niemand anders als der Teufel selbst. Und in Vers 11, da finden wir dann noch ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Und da wird der Teufel noch einen falschen Propheten einsetzen. In zwei Menschen wird er seine ganze Macht entfalten und selber wird er auch im Mittelpunkt stehen. Der Teufel will sich darstellen wie Gott selbst. Er will ja auch sein wie Gott, das ist doch sein erklärtes Ziel. Obwohl er noch nie eine Dreiheit war. Schon gleich gar keine Dreieinigkeit. Und er wird es auch nie sein. So schafft er es doch, sich in dieser Weise darzustellen. Er, der Teufel selbst, der Antichrist und der falsche Prophet. Wer hätte das gedacht? Eine direkte Täuschung auf Gott den Vater, auf den Sohn und auf den Heiligen Geist. Und nicht umsonst heißt es heute oft in unserer Gesellschaft, wenn die Menschen nichts mehr von Gott wissen wollen und sagen, ach ja, ihr mit eurem Jesus und mit eurer Bibel. Und wenn man sich dann einander irgendwelches Glück zuwünscht oder hofft, dass alles gut geht, dann sagt man, toi, toi, toi. Manche machen auch, toi, toi, toi. Was ist damit gemeint? Nichts anderes als Teufel, Teufel, Teufel. Dreimal Teufel. Genauso tritt der Teufel auch in Offenbarung 13 auf. Und es wurde ursprünglich schon wirklich auch auf ein Holz geklopft. Und es wurde auch regelrecht so gemeint. Die wenigsten Menschen wissen, mit was sie sich überhaupt heutzutage alles einlassen. Man wünscht sich ja auch Hals- und Beinbruch heute. Ja, wird schon alles gut gehen. Oder ich halte dir die Daumen, dass du durch die Prüfung durchkommst. Oder irgendwelche Dinge bestehst.
Mich wundert's manchmal, wenn Kinder Gottes sogar noch solches dummes Zeug tun. Das ist total okkult. Wie kann man nur? Überhaupt der moderne Mensch, der hat überhaupt keine Ahnung, dass solche Dinge alle auf den Teufel und Aberglauben beruhen. Man könnte ja noch viel aufzählen. Man beschäftigt sich heute mit Horoskopen, anstatt mit Gottes Verheißungen und biblischer Prophetie. Man nimmt Dienste von Wahrsagern und Astrologen in Anspruch. Man nimmt Amulette für Glück und Gesundheit in Gebrauch. Tischrücken ist zum Gesellschaftsspiel geworden. Solche okkulten Praktiken, die werden heute schon von den Kindern in der Schule praktiziert. Hoffentlich nicht bei allen. Man lässt sich heute sehr schnell auf transzendentale Meditation ein. Das gibt es viel mehr, als das wir denken. Es sind nicht wenige, die sogar ein Mantra der hinduistischen Götter heute empfangen. Und dann wundern wir, warum die Leute nachher so daneben sind. Gar nicht mehr das Leben realistisch sehen können. Warum sie mit dem Leben auch nicht mehr klarkommen, ist doch kein Wunder. Die Menschen erkennen es nicht, dass es wirklich Satan ist, der sich mehr und mehr in unserer Gesellschaft und in den Herzen der Menschen ausweitet. Und die Menschen, die werden darin versklavt, sie werden beeinflusst. Das ist nicht irgendetwas Neutrales, auf was man sich einlässt. Und wir wundern uns, wenn niemand mehr Interesse am Evangelium hat. Ist es nicht auch der, welcher auch als Engel des Lichtes erscheint? Tausende und Millionen von religiösen Menschen, welche den lebendigen Gott nicht in Wahrheit kennen, welche sich nicht mit ihrem Wort befassen, die fallen massenweise mitsamt ihrem frommen Getue darauf herein, auf den Engel des Lichtes, Satan. Und wir fragen uns heute, wie wird es erst in Offenbarung 13 sein, wenn der Teufel seine ganze Macht auf Erden entfalten darf? Wenn er seinen ganzen Hass und seinen ganzen Zorn mit all seinen Verführungskünsten entfalten darf? Er zeigt ja nicht sofort auf, dass er der Zornige ist, nein. Er kommt ja so mit einem sanften Säuseln. Und ich sage es bewusst, wie wird es sein, wenn er sich so entfalten darf? Darf, weil Gott lässt es ja letztendlich zu. Gott lässt ihn für diese 3,5 Jahre in dieser Weise ausarten. Gott ist es, der den Teufel für eine gewisse Zeit gewähren lässt. Die Bibel sagt es uns, wie schlimm es werden wird. Die ganze Menschheit wird sich dahin bewegen lassen, den Teufel und das Tier anzubeten. In Vers 4 lesen wir es hier bereits. Und sie beteten den Drachen an. Also den Teufel selbst. Warum? Weil er dem Tiere die Macht gegeben und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tiere gleich? Und wer vermag mit ihm zu streiten? So wie wir heute unseren himmlischen Vater durch den Herrn Jesus anbeten, so lässt sich der Teufel, der Drache, durch das Tier, durch den Antichristen anbeten. Wie dumm und blind müssen die Menschen sein, dass sie dermaßen auf den Teufel hereinfallen. Und wir haben uns vorhin schon die Gedanken gemacht, wird die Anbetung wenigstens auf einen Ort begrenzt sein? Und wir haben jetzt schon festgestellt, oh nein, wir staunen, dass diese offizielle Machtentfaltung Satans sich wirklich über den ganzen Erdboden ausstrecken wird. Vers 7. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Ja, selbst das. Aber es kommt noch weiter. Und es wurde ihm Macht gegeben über alle Geschlechter und Völker und Zungen und Nationen. Das erschreckt uns. Die Macht des Tieres wird weltweit vertreten sein. Wenn man hier über diesen Vers 7, den wir gerade gelesen haben, zu schnell hinwegliest, dann meint man beinahe, hier ist die Herrschaft Jesu gemeint. Macht gegeben über alle Geschlechter und Völker und Zungen und Nationen. Heißt es nicht in Offenbarung 5, Vers 9 ähnlich? Dort heißt es, und sie sangen ein neues Lied. Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu brechen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott mit deinem Blut Menschen erkauft aus allen Stämmen und Zungen und Völkern und Nationen. Das ist fast dasselbe wie die Macht Satans. Ja, Jesus erkauft aus allen Stämmen und Zungen und Völkern und Nationen Menschen. Und er wirbt bis heute, bis zum heutigen Tag mit seinem kostbaren Blut darum, dass sich Menschen von der Herrschaft Satans befreien und erlösen lassen. Und ich möchte es heute Morgen einfach mal in die Menge sagen. Hast du dich dem Herrn Jesus schon gänzlich ergeben? Hast du dich wirklich schon gebeugt vor ihm und aufrichtig Buße getan? Hast du schon vor ihm kapituliert? Möge keiner unter uns sein, der seine Knie noch nicht vor dem Herrn Jesus gebeugt hat und ihm nicht die Herrschaft seines Lebens übergeben hat. Möge es doch nicht so weit kommen, dass du am Ende doch noch der Verführte und Betrogene des Teufels und seiner Machenschaften bist. Lass es doch nicht zu, denn wir sehen, der Böse, der strebt alle Arten von Verführung und Auflehnung wider Gott an. Und die Menschen, die können letztendlich nicht mehr standhalten. Wir wollen uns noch ein bisschen mit diesem Tier beschäftigen. Das Tier, das aus dem Meer aufsteigt. Ich habe es schon erwähnt, aus anderen Schriftstellen erkennen wir, dass es der Antichrist ist. Und wir lesen auch im Neuen Testament insgesamt 4-mal vom Antichristen. Anti heißt ja dagegen oder gegen sein. Antichrist, der gegen Christ oder gegen Christus. Er wird gegen alles, was Gott oder Verehrung dient. Gegen das alles wird er angehen. Er wird gegen Christus sein. Schlechthin der gegen Christus. Er wird auch schlechthin der Ersatz Christus sein. Er wird sich als der Christus ausgeben. Ja, und einer seiner Köpfe, der wird wie zu Tode verwundet, heißt es hier. Vielleicht wurde dieser Kopf bereits von der ganzen Welt für tot gehalten. Die ganze Welt wird in Atem gehalten. Doch dann das große Wunder. Die ganze Welt schaut zu. Das heißt hier in Vers 3 am Ende, und die ganze Erde sah verwundert dem Tiere nach. Dieser Kopf, der wird zum Leben erweckt. Wir wissen nicht ganz genau, wer dieser Kopf ist. Wir gehen zumindest nicht davon aus, dass es hier eine einzelne Person sein wird. Der Antichrist hat noch mehr Köpfe. Wir gehen eher davon aus, dass es sich hier um ein Reich handelt, das zu Tode verwundet war, und Satan hat es wieder zum Leben erweckt, er hat es emporgebracht. Wie dem auch sei, es wird für die Menschen ein Wunder sein. Und es wird zur Anbetung des Drachens und seines Tieres führen. Und das zeigt uns ganz genau, wie der Teufel hier die Auferstehung unseres geliebten Herrn Jesus nachäffen möchte. Der Herr Jesus wurde im Kreuz getötet, wurde ins Grab gelegt und ist auferstanden. Hier lesen wir von einem Kopf, der getötet worden ist oder der hier dem Tode nahe war oder wie zu Tode verwundet. Und nachher sehen wir eine Heilung, so etwas wie ein neues Emporkommen, eine Auferstehung. Es ist eine perfekte Nachäffung Gottes. Welch ein Wunder, welch eine Macht werden die Menschen denken. Es geht auch das wieder durch alle Medien durch. Und dann die Frage, wer ist diesem Tiere gleich? Wer vermag mit ihm zu streiten? Wir wissen, es ist die absolute Stunde der Finsternis, weil jetzt Satan vermehrt angebetet wird. Sagt es nicht der Herr Jesus bereits zu seinen Jüngern, als er noch auf Erden war? Er sagt in Johannes 9, Vers 4, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Solange es Tag ist, sagt der Herr Jesus. Und es kommt die Nacht, wo niemand wirken kann. Spätestens hier, in der zweiten Hälfte der Trübsalzeit, wird es so Nacht werden, dass niemand mehr wirken kann. 3,5 Jahre lässt Gott diese Entfaltung zu. Das Tier darf 42 Monate lang Krieg führen und alle Lästerung gegen Gott aussprechen. Vers 6, und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Zelt und die im Himmel wohnen. Ja, noch mehr. In 2. Thessalonicher 2 lesen wir, er ist der Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt. So, dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst für Gott erklärt. Sich selbst für Gott erklärt. Die Menschen, sie werden nur noch auf ihn schauen. Was wird noch dazu helfen? Er wird auch viele Zeichen und Wunder tun. Oh ja. Zeichen, die Zeichen- und Wundersucht der Menschen, die wird darin ihre Genugtuung finden. Heißt es doch hier in Offenbarung 13, Vers 13, dass das andere Tier sogar Macht bekam, Feuer vom Himmel fallen zu lassen. Vers 13, und es tut große Zeichen, so dass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt, vor den Menschen. Da wird eine Schau abgehen, unbeschreiblich. Welch eine fromme Zurschaustellung, welch eine fromme Verführung. Die Menschen werden denken, ja, solche Dinge, das kann nur Gott tun, das muss Gott sein, der hier wirkt. Wir lesen weiter in Vers 14, und es verführt die Bewohner der Erde durch die Zeichen, die vor dem Tiere zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt den Bewohnern der Erde, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, welches die Wunde vom Schwert hat und am Leben geblieben ist. Was lesen wir im 2. Thessalonicher? Ich denke, einige wissen es, was dort geschrieben steht. 2. Thessalonicher 2, Vers 8, folgende Verse. Können wir gerne mal mit aufschlagen. Das ist die maßgebliche Parallele hier. Und das ist das Schöne, dass wir sehen, dass die Bibel so wunderbar im Einklang ist. Dass die Bibelstellen sich einander ergänzen und letztendlich immer wieder dasselbe aufzeigen. 2. Thessalonicher 2, Abvers 8. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Hier wieder der Antichrist, welchen der Herr Jesus durch den Geist seines Mundes aufreiben und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft vernichten wird. Und dann sagt uns hier Paulus im Thessalonicher Brief weiter, ihm, dessen Auftreten nach der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit. Da geht was ab. Da muss der Teufel schon was tun, dass hier die Menschen so auf ihn abfahren. Zeichen und Wunder, Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, aller Verführung der Ungerechtigkeit. Wir sind so froh, dass wir Gottes Wort haben, damit wir über diese Dinge Bescheid wissen dürfen. Und wie gut ist es, dass Gott seinen Plan durch seine Macht durchziehen wird. Wie gut ist es, dass Gottes Wort ewigen Bestand hat. Und wie gut ist es, dass Gott selbst die Wahrheit ist. Denn was ist das Hauptproblem dieser Menschen, die in Offenbarung 13 auf Satan hereinfallen werden? Was ist heute schon das Hauptproblem vieler Menschen? Dass sie nicht mehr erkennen, was Fälschung oder Original ist, was von Gott kommt oder was vom Teufel kommt. Es gibt nur eine Sache, In 2. Thessalonicher 2, Vers 10 heißt es, unter denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Was ist das Hauptproblem? Sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, durch die sie hätten gerettet werden können. Sie wollten sich nicht vor Gott beugen. Sie wollten sein Wort nicht annehmen. Nein, nein, das brauchen wir nicht. Sie wollten auch nicht Gottes Willen suchen und ihn tun, nein. Sie wollten sich nicht kreuzigen lassen mit unserem Herrn und Heiland. Tja, wer das nicht tun will, der muss sich am Ende nicht wundern, wenn er auf der verkehrten Seite herauskommt. Denn in Vers 11 heißt es hier, in 2. Thessalonicher 2, darum, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können, sendet ihnen Gott kräftigen Irrtum, da sie der Lüge glauben. Auch das tut Gott. Darum sendet er ihnen kräftigen Irrtum, da sie der Lüge glauben. Und wenn Gott so etwas tut, dann ist es schon sein Gericht. Unser geliebter Herr und Gott ist unbeschreiblich langmütig. Ich hoffe, ihr kennt ihn alle und habt ihn schon viel erfahren in eurem Leben. Er ist gnädig und barmherzig. Und er möchte die Menschen wirklich zu sich ziehen. Doch wenn der Mensch einfach nicht will, und wenn er die Lüge mehr liebt als Gott, sein Wort im Regal stehen lässt, ist er mir egal. Ist auch mir egal, ob Jesus auferstanden ist oder nicht. Oder ob er ins Kreuz gegangen ist oder nicht. Ich brauche keinen Jesus. Gut, sagt Gott. Brauchst nicht mein Wort. Brauchst mich auch nicht lieben. Ich liebe dich. Aber da musst du dich auch nicht wundern, wenn eines Tages tatsächlich mein Zorn über dich kommt. Wenn du ins Gericht kommst, dann lässt dich Gott auch mit der Lüge ins Verderben laufen. Hoffentlich ist von uns niemand dabei. Wir wollen am Wort Gottes festhalten. Wir wollen uns immer mehr darin festigen und gründen. Es ist eine Freude, darin zu leben. Wir wollen nicht von jedem Wind der Lehre hin und her getrieben werden. Hoffentlich schafft es der Satan nicht, uns mit seinen Verführungskünsten in eine andere Richtung zu ziehen. Wir wollen uns nicht mit Fälschungen einlassen, sondern unserem einzig wahren Herrn leben, dem Herrn Jesus, und ihm in seiner Kraft und in seiner Macht der Auferstehung dienen. Amen. Amen. Lasst uns noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Herr, und wenn wir auch heute nur einen groben Umriss gesehen haben über das, was Satan anrichten wird und was du zulässt, auch bei den Menschen, die dich nicht lieben und die auf dein Wort nicht eingehen. Herr, es wird fürchterlich sein und wir sind erschrocken darüber. Wir möchten dich bitten, Herr, dass noch viele Menschen zum lebendigen Glauben finden, dass sich noch viele Menschen retten lassen. Aber auch, Herr, möchten wir beten für uns, dass du uns gerade auch in dieser Zeit, wo so viel Verführung ist, dass du uns, Herr, bewahrst, dass wir unter deiner Allmacht jeden Tag ein- und ausgehen dürfen. Und dafür möchten wir beten, Herr. Bewahre du jeden Einzelnen von uns, auch wenn wir wieder rausgehen in den Alltag. Herr, lass uns in deiner Macht der Auferstehung auch durch den Alltag gehen. Aber hilf du, Herr, dass wir uns nicht verselbstständigen, sondern dass wir in dir bleiben. Du, Herr, möchtest mit uns gehen. Und du sagst, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Dafür möchten wir beten und möchten dir danken. Danke, Herr, für deine Segnungen in Ewigkeit. Amen.